Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und habe heute die Nadine Regel zu Gast. Nadine ist freie Redakteurin und Autorin aus München. Hallo Nadine.
Hallo Kerstin.
Schön, mit dir zu sprechen. Die Nadine, die ist seit einiger Zeit für Outdoor als feste freie Redakteurin unterwegs. Und da kommen wir auch gleich zum Thema unseres heutigen Podcasts. Es soll nämlich um Mobile Office gehen, also das Arbeiten unterwegs. Und einmal hat uns die Nadine in der Redaktionskonferenz überrascht, weil im Hintergrund Tibetfahnen oder Gebetsfahnen geflattert sind. Wir haben uns dann kurz gewundert, weil man kann ja auch so schön seinen Bildschirmhintergrund einstellen. Eine kurze Nachfrage hat ergeben, sie war tatsächlich in Nepal unterwegs. Und zwar, Nadine, warst du da auf einem Trek. Was war denn so dein abgefahrenster Ort, an dem du je gearbeitet hast von unterwegs?
Eigentlich war das schon Nepal, muss ich sagen, weil ich war da 4 Wochen unterwegs. Letztes Jahr im Frühjahr und bin zu Mount
Everest. Welchen Trek bist du nochmal gegangen?
Ich bin zu Mount Everest Basecamp gegangen. Mhm. Genau, weil ich eben vom Basecamp aus berichten wollte, was ich dann auch getan habe. Und habe einfach meinen Laptop und meine ganze Arbeit mitgenommen. Also ich habe das quasi nicht so geplant, dass ich dann 4 Wochen frei hatte, sondern ich habe einfach alles mitgenommen. Es war natürlich etwas risikobehaftet, aber ich habe mich
ganz schön mutig. Also
aber ich habe mich nicht. Ich habe mich vorab schon halt versucht, so gut wie möglich zu informieren.
Ja.
Also ich wusste, dass es Internet gibt, also im ganzen Tal, also vor allem bis nach Periche. Periche ist auf so 4-3 ungefähr. Mhm. Und ab da ist es schon etwas schwieriger, weil es da keine Antennen mehr für das mobile Internet sozusagen für einen Telefonempfang gibt.
Aber die Lodges, haben die dann WLAN oder Internet in irgendeiner Form?
Ja, die haben schon.
Du warst ja wirklich schon ein Stück weiter, glaube ich, wo wir per Konferenz miteinander gesprochen haben.
Ja, das läuft in Nepal oder zumindest im Tal so, dass man sich so ein Guthaben kauft und das dann auf dem Internet oder auf dem Laptop oder auf dem Handy freischalten kann. Also ich hatte für jeweils für mein Handy und für meinen Laptop jeweils Internetguthaben. Und das habe ich dann so lange genutzt, bis ich mir wieder ein neues Guthaben kaufen musste. Es ist schon etwas umständlich, weil man dann immer wieder so einen Code eingeben muss und so.
Aber ich hätte vor allem Angst, dass die Verbindung abreißt unterwegs oder dass man eben doch hinter dem Berg sitzt und da gibt's halt nichts oder die Stromversorgung ist nicht da und man läuft so auf dem letzten Strichlein vom Akku. Also,
ja, also
ich finde schon mutig, da so unterwegs zu sein, gerade wenn man doch irgendwie einen Termindruck hat oder sagt, ja, ich muss Sachen bis dahin fertig haben. Ne?
Ja, also ich habe schon versucht, alles Wichtige vorab fertig zu machen. Das hat auch gut geklappt. Also ich hatte quasi die Abgaben, hatte ich vorher quasi abgearbeitet. Ich war in Kathmandu auch ein paar Tage, da im Hostel und da war das Internet super. Und da habe ich quasi richtig reingehauen. Ich hatte dann auch gar keine Zeit, irgendwie die Stadt zu besichtigen, weil ich gearbeitet habe.
Das ist natürlich das, was man sich immer so vorstellt. Ah ja, man hat ja eigentlich mehr oder weniger Urlaub und arbeitet nebenher ein bisschen. Aber ich glaube, ab und zu geht einem auch ganz schön die Zeit aus.
Ja, definitiv. Also man kann sich da schon schönen Illusionen hingeben. Es ist aber schon echt hart. Also man muss super viel Selbstdisziplin haben und organisatorisches Talent und eben auch so ein gewisses Risiko. Bewusstsein sozusagen. Aber es hat alles gut funktioniert. Also das Internet hat eigentlich immer ganz gut gearbeitet. Ich musste teilweise halt dann auch ich konnte dann teilweise nicht drin arbeiten, sondern musste mich raussetzen, weil da der Empfang besser war und dann war es teilweise auch einfach kalt und windig.
Ja, oder laut, ne? Wenn dann laut. Leute um einen rum sind oder Straßenverkehr oder ja gut, jetzt im Himalaya dann nicht mehr, aber in Kathmandu, ne?
Also ja. Ja, also es war nicht optimal, aber es hat funktioniert und es hat vor allem halt Spaß gemacht. Und ich meine, jetzt mit dieser Erfahrung, also die kann ich jetzt auf jeden Fall auch teilen. Also man kann quasi im Kumbotal, so nennt sich das, kann man mobil arbeiten. Selbst im Basislager, im Everest-Basislager ging das. Also da hatte man auch Internet, aber das war dann deutlich teurer. Also es ist so richtig teuer, ja.
Also man erledigt das dann doch besser, bevor man den eigentlichen Track angeht.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Ja, jetzt hast du vorhin schon mal erwähnt, wir haben ja schon ein bisschen im Vorfeld geplaudert, dass du jetzt planst, in Norwegen zu arbeiten und auch noch auf den Lofoten, wo ich ja schon schwer neidisch bin, wenn ich das so höre, weil Lofoten im Winter habe ich auch schon immer davon geträumt. Wie magst du das dann da machen, weil eben im Winter, da hat man ja jetzt sein Van, Wohnmobil, wo du dich sonst öfters drin aufhältst und aus dem raus, wo du arbeitest, hast du ja zwar mit, aber ist ja doch ein bisschen frisch.
Ja, frisch wird es auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, vielleicht kann ich mir noch gar nicht richtig vorstellen, wie hart das am Ende wird. Vielleicht wird es aber auch weniger hart als gedacht. Genau, also ich habe vor, jetzt im Februar und im März mindestens in Norwegen unterwegs zu sein. Und ich bin erst in 2 Wochen ungefähr im Süden und fahre dann wirklich hoch, ganz in den Norden, also auf die Lofoten. Und dort bin ich circa 3 bis 4 Wochen stationär sozusagen auch untergebracht in so einer Co-Living und Co-Working Lodge, was voll gut ist.
Das klingt auch sehr interessant. Magst du kurz sagen, was das ist? Ist das wie eine WG mit Arbeitsumfeld oder wie muss man sich das vorstellen?
Eigentlich genau so. Also man wohnt da zusammen mit anderen Gleichgesinnten sozusagen, also die zum einen die Kälte mögen und Norwegen, aber auch die von unterwegs aus arbeiten. Und man kann sich da einmieten. Ich habe ein Einzelzimmer genommen. Mein Hund ist auch erlaubt. Ich reise mit meinem Hund Ralfi und bin eben dort vor Ort. Und die haben ein sehr schönes Arbeitszimmer. Genau. Und man hat
ist quasi, das dann ein großer Raum, wo man zusammenarbeitet?
Genau, also wie man sich halt so einen Coworking Space so vorstellt. Also es gibt halt verschiedene Arbeitsplätze und und man kann, ich glaube, soweit ich das gesehen habe, schaut man immer schön auf den Fjord raus beim Arbeiten.
Da muss man aber auch diszipliniert sein, dass man zum Arbeiten kommt. Ne?
Ja, das kann schwierig werden bei der Aussicht.
Das kann ich mir echt knifflig vorstellen, wenn das Wetter noch ist. Wie teuer darf man sich das dann vorstellen?
Also das
ist ja nicht ganz günstig, ne?
Ja, also insgesamt Norwegen wird schon, glaube ich, eher teuer werden. Diese Lodge kostet jetzt, also soweit ich mich erinnere, ich habe das schon vor ein paar Wochen gebucht, so für die 3 Wochen 1.000 Euro ungefähr.
Und da hast du dann alles drin, also das Zimmer drin, Strom, Wasser.
Genau.
Kannst wahrscheinlich auch einen Drucker nutzen, der vor Ort ist.
Davon gehe ich aus.
Scanner oder sowas in der Richtung.
Ja. Und Kaffee ist, glaube ich, auch frei. Oh, und man hat eben die Gemeinschaft. Also das finde ich halt so schön. Ich meine, ich hätte mich auch in Airbnb einmieten können, habe ich auch recherchiert, aber das ist deutlich teurer, muss ich sagen. Davon abgesehen ist man dann aber eben alleine. Und in so einem Coworking, Co-Living-Space hat man eben die Gemeinschaft und das finde ich total schön.
Ja, ist vielleicht auch ganz gut ein Austausch, dann kann man sich ja doch nochmal gegenseitig Tipps geben. Oder wo ist noch ein anderer guter Co-Living-Space, wo man sich einmieten kann in einem Land oder einer Ecke, an die man gar nicht gedacht hat? Ist das verbreitet mit diesen, also Coworking kennt man ja schon, dass man sich eben in Büros einmietet, aber dieses Coworking, Co-Living in der Kombination, also WG mit Arbeitsplatz, gibt es das viel?
Ja, also es gibt da sogar auch wirklich Seiten, auf denen man gezielt nach Co-Living-Spaces recherchieren kann. Also die Seite
magst du mir das auch noch schicken?
Ja, genau.
Dann würde ich es in den Shownotes verlinken. Genauso würde ich natürlich deine private oder deine berufliche Homepage verlinken, falls jemand ein bisschen mehr noch über dich hören will. Und du wirst da ja auch über deine Reise und deine Erfahrungen berichten, gerade was das Coworking, Mobile, Office-Thema angeht. Ja. Würde ich da beides reinpacken. Wenn du magst, schick mir gerne diesen Link auch noch zu einer Plattform, wo man eben solche Plätze finden kann. Das ist ja auch total wichtig für andere.
Ja, es ist auf jeden Fall wirklich weltweit verbreitet, also in ganz Europa, aber auch Übersee, Asien, in Kanada. Kanada ist, glaube ich, auch sehr beliebt für diese Art von des Zusammenlebens und Arbeitens.
In Deutschland wahrscheinlich auch sogar schon, oder?
Ja,
also es kommen ja andere auch nach Deutschland, um das vielleicht so zu machen, wenn sie.
Ja. Also Deutschland.
Neuschwanstein angucken wollen und nebenher arbeiten oder ich weiß nicht.
Also ich habe da schon mal echt viel Zeit in die Recherche gesteckt. In Deutschland habe ich so Co-Living nicht so gefunden, ehrlich gesagt. Coworking auf jeden Fall. Also dass es halt Orte gibt, an denen man quasi sich andocken kann zum Arbeiten. Das ist kein Problem. Also es gibt überall quasi Möglichkeiten, das zu tun, aber es ist halt alles eher nur so gesät. Also es gibt jetzt, also in Europa oder auf der Welt, es gibt wirklich nur wenige Orte, aber überall mehr oder weniger. Okay. Es gibt halt, das sind wie so Initiativen, mehr oder weniger, die von jungen Menschen, die das halt gründen und und dann das zur Verfügung stellen für andere, für Reisende. Da habe ich auch in meinem Text, den ich jetzt auch zum Thema für die Outdoor geschrieben habe, habe ich auch 4 richtig schöne Orte vorgestellt. Also da ist auch Norwegen dabei, Madeira ist dabei, Südtirol, das ist ein wunderschöner Platz und noch einer in Montenegro.
Mhm. Gut, dass du sagst. Genau, wer noch mehr Tipps haben will zu dem Thema, in Heft 323, das am 7.2. am Kiosk erhältlich ist, erzählt die Nadine nochmal oder fasst die Tipps nochmal schön zusammen. Für alle, die jetzt hier vielleicht auch per Podcast für das Thema anfangen zu brennen und sich überlegen, könnte ich mal machen. Also da kann man sehr, sehr gerne nachlesen, schreibe ich natürlich auch in die Shownotes rein, dass man einfach nochmal eine weitere Quelle hat, außer unserem Gespräch, wo man gebündelt ein paar Infos von der Nadine bekommen kann. Wie machst du das denn unterwegs gut in so einem Coworking, Co-Living Spaces? Da hat man eine gute Chance, dass das alles funktioniert. Aber wie machst du das sonst, dass du den Zugang hast, den Strom hast, dass du eben arbeiten kannst unterwegs?
Mhm. Ja, also ich bin ja viel mit meinem Camper unterwegs. Den habe ich mir erst letztes Jahr gekauft. Im Juni, nachdem ich aus Nepal zurückkam, dachte ich mir, boah, ich brauche mehr Freiheit, und dann habe ich mir den Camper gekauft.
Das ist so ein klassischer Bus, den du ausgebaut hast.
Also der war sogar schon ausgebaut, das ist ein VW T6, also ist wirklich super klassisch, aber auch nicht besonders groß. Also der reicht für mich und für meinen Hund.
Ja.
Ich weiß nicht, ob eine zweite Person wirklich noch reinpassen würde, aber man könnte schon Platz schaffen. Aber momentan sind wir halt zu zweit unterwegs, der Ralfi und ich. Und das ist schon, natürlich ist es herausfordernd, immer quasi alles parat zu haben, was man braucht. Es erfordert eben auch viel, viel Planung. Also dass man.
Hast du überhaupt noch eine eigene Wohnung gerade?
Ja, ich habe eine Wohnung in München, aber die habe ich dann jetzt untervermietet.
Okay, also du hast da noch einen Raum, wo du dein Krams drin hast und was du halt brauchst, hast du im Van bei dir.
Genau, genau. Und genau, also das ist eben auch Planung, pure Planung, ob man immer genügend Strom hat und Internet. Es gibt natürlich Länder, in denen die Internetabdeckung halt viel besser ist. Also das mobile Internet, darauf greife ich halt zu 99,9% zu. Ja. Also das Internet, was man eben auch auf dem Handy hat. Und das ist, was ich gehört habe, in Norwegen soll das super gut sein, die Abdeckung.
Das stimmt. Also wenn ich in Norwegen unterwegs war, man kann auch wirklich gut mit dem Navi, das auf dem Handy drauf ist, also Google Maps sogar, sehr gut navigieren. Funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, das stimmt.
Ja, und das ist, also da spekuliere ich jetzt auch drauf. Und weil jetzt zum Beispiel in Deutschland, also ich kann jetzt von Oberbayern sprechen, da hat man so viele Funklöcher, da kriegt man die Krise. Also es gibt wirklich viele Orte, an denen man einfach gar keine Internetabdeckung hat. Und ich habe das bisher jetzt immer so gemacht, dass ich mir so einen Hotspot über mein Telefon freigeschaltet habe und dann mich mit meinem Laptop verbunden habe. Aber das ist ehrlich gesagt nicht, also es geht, hat immer funktioniert, auch in Nepal habe ich das dann so gemacht, also wo es ging mit dem WLAN, ansonsten muss ich mich ja immer gesondert einloggen im Internet.
Du hast dein Handy als eine Art Relaisstation benutzt?
Genau.
Hast das mit dem Handy quasi das Internet angesaugt und auf dem Handy für deinen Laptop oder Rechner den Hotspot freigeschaltet und dann mit dem Rechner aufs Handy zugegriffen?
Ja.
Okay. Das saugt natürlich unheimlich viel Energie, glaube ich. Ne?
Genau, das Handy läuft da dann heiß. Davon. Genau, Strom, es ist wirklich ein riesiger Stromverbrauch. Und natürlich auch ein krasser Verbrauch an Datenvolumen. Also wenn man das Handy quasi auch zum Telefonieren nimmt und auch über das Handy an sich mal ins Internet gehen will, muss man es immer im Auge behalten, dass man dann noch genügend Guthaben hat. Ich bin da auch relativ rückschrittlich vielleicht, also sagen zumindest viele, weil ich habe eine Prepaid-Card, ich habe keinen Vertrag. Okay. Und ich muss dann halt teilweise echt dann ganz schnell wieder nachladen, damit ich weiter online bleiben kann. Das ist mir auch schon in Konferenzen passiert, dass die Konferenz auf einmal abgebrochen ist, als ich unterwegs war, weil ich kein Guthaben mehr auf dem Handy hatte.
Aber das ist, glaube ich, ähnlich, wenn du in verschiedenen Ländern unterwegs bist. Weil wenn du dann einen Vertrag hast, ja gut, europaweit haben wir auch keine Roaming-Gebühren mehr oder die meisten Anbieter nicht. Ja. Das funktioniert ganz gut. Aber wenn du dann in andere Länder gehst, bist du vielleicht mit einer Prepaid-Karte sowieso besser dran oder irre ich mich da? Gibt es inzwischen internationale Handyverträge?
Also das gibt es, glaube ich, auch, so internationale Verträge. Aber ich möchte jetzt gerne aufrüsten und ich werde mir so einen mobilen Router in meinen Bus reinlegen. Der verbraucht wesentlich weniger Strom und ich kann da so eine SIM-Card, am besten halt vom Zielland sozusagen. Also ich werde jetzt, wenn ich nach Norwegen fahre, mir von Norwegen eine SIM-Card kaufen und die einlegen und genau dann den Tarif dann vor Ort sozusagen nutzen und das Guthaben. Und meine deutsche SIM-Card bleibt einfach in meinem Handy. Also da habe ich natürlich keine Zusatzkosten, aber die Roaming-Gebühr entfällt auch in Norwegen. Es ist nur in der Schweiz, dass es halt bleibt es bestehen.
Ja.
Genau, und das ist jetzt...
Die SIM-Karte, da kaufst du, also für diesen Router, kaufst du da auch ein gewisses Datenvolumen oder ist das ein Vertrag für die Zeit, wo du da bist?
Da kaufe ich auch ein Datenvolumen.
Ja. Dass du jederzeit wieder nachkaufen kannst.
Ja, das ist jetzt so der Plan. Okay.
Ja, ich glaube, das ist ein Verfahren, das auch international recht gut funktioniert. Ich habe nämlich Freunde von mir waren eine Weile in Singapur und die waren eben auch mit so einem eigenen mobilen Hotspot oder Datennetz unterwegs, eben auch mit einem Gerät,
ja, cool,
wo sie eben eine Karte einlegen konnten und haben gemeint, das funktioniert eigentlich super. Okay. Da sind wir schon beim nächsten Punkt, Ausstattung, Ausrüstung. Was sagst du denn, was braucht man denn zwingend? Notebook ist klar, ohne das wird es nicht gehen. Handy bestimmt auch. Drüber raus. Tonnenweise Powerbanks, um einfach Stromversorgung sicherzustellen.
Oder ja, Strom ist ein großes Thema.
Solarpanel oder was nutzt du da?
Also ja, das ist also Strom ist natürlich mit das größte Thema, vielleicht sogar das größte im mobilen Office, im Van, weil man natürlich immer Strom braucht. Man muss Geräte laden. Wenn es jetzt kalt ist, läuft auch die Standheizung teilweise über Strom. Das ist auch gerade ein Punkt. Ich lasse gerade meinen Bus noch ausbauen, noch weiter. Ich mache das nicht selber. Also was Strom angeht und so weiter, da traue ich mich selber nicht ran. Ich lasse es machen von der Werkstatt. Und genau, und ich werde jetzt, ich habe momentan nur eine Batterie, eine Aufbaubatterie in meinem Bus und ich möchte gern zwei haben. Eben diese wichtige Batterie, die quasi nur für den Motor gedacht ist, die zapfe ich halt für nichts anderes an. Und dann gibt es im Bus eben noch Aufbaubatterien. In meinem Bus gibt es momentan eine, aber ich werde noch eine zweite dazu bekommen, damit die Leistung insgesamt größer ist. Und genau, und die wird geladen zum einen über den Motor, wenn der Motor läuft, wenn ich durch die Gegend fahre. Und ich habe noch zusätzlich so ein mobiles Solarpanel. Also mobil bedeutet, dass es nicht oben am Dach montiert ist, sondern dass ich das quasi überall quasi hintragen kann, wo die Sonne steht, weil im Sommer will man ja nun nicht gerade in der prallen Sonne stehen. Mhm. Und dann trägt man das Panel, das ist so faltbar, es ist total leicht. Das trägt man dann einfach rüber in die Sonne und dann lädt das halt die Batterie. Genau, und es gibt natürlich ganz viel ausgeklügeltere Systeme. Also klar, es macht schon Sinn, sich was aufs Dach zu montieren. Es ist natürlich auch kostspielig. Das mache ich vielleicht dann im Sommer mal oder so, dass ich mir das noch leiste. Aber momentan bin ich mit der mobilen Ausstattung ganz zufrieden.
Das ist jetzt ja der Punkt Stromversorgung und an Basisausstattung. Gibt es irgendwas, was du über Notebook, Handy, vielleicht Powerbanks, wenn du auch mal weiter weg bist von deinem Van oder von der Steckdose, was du da empfehlen würdest, was man vielleicht noch braucht?
Also natürlich fürs Handy ist eine Powerbank unerlässlich. Also wenn man das damit jetzt in die Berge geht oder zum Tracken, ist eine Powerbank super gut. Es gibt auch so kleinere mobile Solarpanels, die man mitnehmen kann. Ist natürlich jetzt.
Hast du die schon probiert? Reichen die aus, um das Handy wirklich zu laden, wenn man unterwegs ist?
Also ich habe es noch nicht probiert persönlich, weil ich, ich habe zwar eine Powerbank, die aufladbar ist, die habe ich aber selbst nicht hergenommen, weil mir die dann auf dem Track in Nepal zu schwer war. Und außerdem habe ich davon gehört, dass es nicht wirklich funktioniert. Die Panels an sich sollen schon funktionieren, aber anscheinend wirklich nur bei guter Sonneneinstrahlung. Und davon kann man ja nicht immer ausgehen.
Ja, und dafür, dass man dann zusätzliches Gewicht vielleicht mit sich mittragen muss. Also dann vielleicht doch lieber irgendwelche Handpowerbanks, wie du es schon in Nepal gemacht hast, schauen, dass der große Batzen erledigt ist, bevor man vielleicht auf eine Mehrtagestour zu Fuß geht, wo man ja um jedes Gramm froh ist, dass man sparen kann. Ne?
Ja, genau. Ja.
Gibt es irgendwas, was du sagst, das sollte man auf gar keinen Fall machen oder das sollte man auf jeden Fall mitbedenken bei der ganzen Sache? Meinetwegen sicherstellen, dass der Strom für 3 Tage reicht oder für 5 oder niemals 2 Notebooks mittragen, 1 reicht oder doch lieber ein Ersatznotebook oder was sind da so Erfahrungen von dir, wo du sagst, so das sind so die kleinen Tipps und Kniffe, mit denen man sich es ein bisschen leichter machen kann oder auf Risiko setzen, dass du sagst, nimm nur die Grundausrüstung mit, wird schon gut gehen. Das wäre auch vielleicht für risikofreudige Menschen ein Tipp.
Also Planung ist schon das A und O. Also ich meine, es kommt ja darauf an, wo du dich bewegst, was du vorhast. Wenn du jetzt tracken gehst, ich meine, das Kumbu-Tal ist halt schon sehr gut erschlossen. Du hast ja ganz viele Lodges am Weg, also findest du immer Strom. ab einer gewissen Höhe, also so ab 4,3 ungefähr, wird es eben schwieriger, weil es da auch kein Stromnetz mehr gibt, also keine Stromversorgung. Da muss man dann für Strom wirklich auch bezahlen. Also da haben die teilweise halt gute Solarsysteme oder betreiben Strom über Generatoren. Und dann muss man für den Strom bezahlen. Also man muss es einfach also halt im Hinterkopf haben und halt auch so planen, also so, wie soll man sagen, einen Plan B oder halt so Schreckensszenarien auch mitdenken so ein bisschen. Also wenn halt alles ausfällt, was mache ich dann? Wenn es da wirklich jetzt eben auch um das Arbeiten geht, man sollte mit seinem Arbeitgeber oder Auftraggeber einfach auch vorab besprechen, was man vorhat, wo man unterwegs ist, welche Komplikationen auftreten können, damit alle im Boot sind und wichtige Termine so legen, dass man auch wirklich weiß, okay, da bin ich gerade an dem Ort und da werde ich auf jeden Fall eine Netzabdeckung haben. Also dass man quasi alle wichtigen Menschen damit ins Boot holt.
Genau. Also sozusagen Planung, Organisation wäre so der große Tipp, den du an die Hand geben würdest, wenn man ein bisschen ab der Zivilisation ist.
Ja, voll.
Also, hattest du denn auch schon so einen Fall, wo du gedacht hast, pach, das läuft, ich bin auf dem Campingplatz, super, da habe ich WLAN und dann ging es nicht und du hast irgendwie ein dringendes Gespräch gehabt oder brauchtest ganz, ganz dringend Internet? Ich stelle mir vor, dass man dann irgendwie in Deutschland vielleicht nochmal ein Internetcafé findet, wenn es das noch gibt, oder ein Coworking Space oder vielleicht auch beim freundlichen Nachbarn auf dem Campingplatz anklopft und sagt, kann ich mal Steckdose Internet von dir da ausborgen? Hattest du so Situationen?
Also ich hatte Situationen, also zum Beispiel jetzt war ich auf Korsika und Sardinien. Und da bin ich mal, also da wollte ich eigentlich halt schön produktiv arbeiten und dachte, ach, ich fahre jetzt an einen schönen Strand und bin halt so einen kleinen Seitenweg reingefahren und gefahren und gefahren und gefahren. Der Strand war wunderschön, aber ich hatte leider kein Internet, also keine Netzabdeckung. Und dann musste ich leider wieder umdrehen, weil ich musste unbedingt arbeiten. Also sowas passiert schon. Das ist aber natürlich nicht tragisch, wenn man nicht gerade zu dem Zeitpunkt dann ein wichtiges Telefonat hat. Also da muss man wirklich, also man muss schon wissen, was auf seinem Zettel steht. Also das ist wirklich eine reine Planungssache und da kriegt man auch schon mit, dass es auch nicht nur Vorteile hat, dieses Arbeiten, sondern auch echt herausfordernd ist. Aber grundsätzlich, also
man braucht vielleicht auch einen Zeitpuffer, gerade für so Sachen, wie du gerade erzählt hast. Ne? Ich fahre da hin und es kann ja auch mal Stau sein. Ne? Und dann komme ich aus vielleicht einem Eck, wo es kein Internet hat oder kein Handyempfang, kommt man dann eben auch nicht so schnell weg. Also ich glaube, da muss man auch mit man muss eine gewisse Gelassenheit wahrscheinlich mitbringen und mit Zeitpuffern arbeiten, sonst kommt man selber wahrscheinlich extrem in Stress.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen Selbstironie, also man muss auch über sich selber mal lachen können und wenn man dann zum Beispiel ein wichtiges Telefonat hat und dann quasi noch im Stau steckt, dass man das einfach dem Telefonpartner einfach sagt, hey, das ist jetzt die Situation, tut mir leid, aber ich bin voll bei dir und wir können das jetzt gerne besprechen, so wie gehabt. Falls mal jemand hupt, das ist eben mein Staunachbar oder so. Also es ist halt wichtig, also dass man Offenheit damit,
an den Tag legen.
Ja, voll. Aber grundsätzlich,
planen, einerseits planen und strikt sein, andererseits entspannt, gelassen und offen. Ja. Das muss man auch mal ein bisschen zusammenkriegen, aber gut, man sieht bei dir, das funktioniert ja eigentlich ganz gut.
Ja, schon. Also, ich kann mir aber vorstellen, dass ich den einen oder anderen Kollegen oder Kollegin halt schon auch mal herausfordere damit, also.
Aber das auch für einen selber ist das ja, glaube ich, so, wenn man wirklich weiß, das ist jetzt ein wichtiger Termin, da kommt ja auch, man setzt sich ja auch selber ein Stück weit unter Druck. Ne?
Ja, schon.
So, das muss jetzt aber funktionieren. Ja. Jetzt funktioniert es nicht. Und dann einen Schritt zurückgehen und zu sagen, okay, entspann dich, ist jetzt halt so, probierst du klären.
Ja. Aber, es kostet viel Energie, muss man schon sagen. Ja,
und Nervenstärke.
Nerven, also,
ich kann mir vorstellen, ein bisschen Stärke auch. Ja. Von wo arbeitest du denn aktuell gerade? Was sieht eher nach, sag ich mal, normalem Wohnumfeld aus bei mir, soweit ich das erkennen kann?
Ja, richtig. Ich bin gerade bei meinen Eltern, weil mein Bus hier in der Werkstatt steht. Hier habe ich eine gute Werkstatt, ja.
Ja.
Aha. Und genau, und ich bereite jetzt eben Norwegen vor und ich will ja in ungefähr 2 Wochen los und ich habe echt noch viel zu tun. Also allein schon die Ausrüstung besorgen, überhaupt erstmal recherchieren, was brauche ich? Also auch, weil es ja sehr kalt sein wird. Was brauche ich für Schuhe
und genau, wahrscheinlich
für den Bus alleine. Ne? Ja, genau.
Ja.
Also es sind schon also sehr viele Sachen, die man da planen muss. Ich habe mich auch lange mit dem Werkstattmeister unterhalten, was der mir noch für Tipps gegeben hat. Das ist unbeschreiblich. Also ich meine, es ist jetzt naheliegend, also dass man sich zum Beispiel auch Spikes an die Reifen dran bauen lässt.
Das kann man ja in Norwegen haben.
Das ist super.
Das ist echt das Schöne, ja.
Ja, und dann halt natürlich Schneeketten und dann alle mögliche andere Ausstattung. Also ich lasse eben mein Batteriesystem jetzt nochmal aufwerten und dann
brauche ich noch was Richtung Isolierung?
Ja, ich habe jetzt
besser zu isolieren.
Also ich habe den Bus leer gekauft der Verkäufer meinte, ja, also das ist alles top isoliert. Ich meine, es war auch isoliert, aber leider mit Styropor. Und Styropor ist leider sinnlos. Mhm. Und und das habe ich jetzt so in Eigenregie mit der Hilfe meines Vaters, muss ich lobend erwähnen, habe ich das jetzt noch geändert. Also ich habe jetzt so ein Material, das nennt sich Armaflex, angeklebt quasi an die großen Flächen, und das sollte ausreichen. Das ist halt der größte Killer ist halt wirklich im Winter oder auch im Sommer grundsätzlich Feuchtigkeit im Bus. Also
ja. Mhm. Ja. Die kriegst du ja dann auch tagelang nicht raus, wenn es doof läuft. Ne? Klar. Dann hockst du da in deine eigene Tropfsteinhöhle irgendwie drin. Und klar, du kannst die Heizung aufdrehen, mit offenem Fenster fahren. Das macht in Norwegen dann auch nicht wirklich Spaß. Aber ich glaube, da kriegt die Feuchtigkeit wirklich sehr, sehr schwierig wieder raus. Ne? Also das ist klar, im Sommer in Deutschland, wenn es schön ist, ist das kein Problem. Aber in so heikleren Situationen ist es natürlich echt schwierig. Mhm. Verbesserst du denn auch noch was an deiner Office-Ausrüstung? Rüstest du da auch noch irgendwas auf momentan? Oder wo du sagst, Mensch, das egal, ob es jetzt Norwegen oder ein anderes Land, wo ich mit dem Van zum Arbeiten hinfahren möchte, das und das fehlt mir noch. Das ist noch eine gute Idee, das muss noch.
Also da ich ja jetzt gerade so mitten in dem Prozess drin bin, also richte ich ja jetzt schon so ein paar Sachen. Also zum Beispiel das mit dem Router, dass ich eben den Router im Auto habe, und das mit den Batterien, dass ich da besser abgesichert bin, weil eben auch die Standheizung echt einiges verbraucht. Und ohne Standheizung kann ich es mir jetzt echt nicht vorstellen. Also vor allem tagsüber, wenn ich da im Bus sitze und arbeiten möchte. Ich will mir da auch noch einen Teppich auf den Boden legen, also der so ein bisschen isoliert, damit meine Füße nicht ganz so kalt werden, weil ich davon ausgehe, dass der Boden nicht isoliert ist. Um das aber jetzt zu ändern, der Aufwand ist mir zu groß. Also dass ich jetzt den Boden
wieder rausreiße. Du musst die ganze Inneneinrichtung wieder rausschmeißen.
Das ist ein Wahnsinn.
Hast du eigentlich ganz normale Steckdosen, mit denen du auf das Bord Elektrizitätsnetz zurückgreifst, um was zu laden?
Ja, ich habe so eine normale 230 Volt Steckdose, also die kann ich normal nutzen, aber dafür brauche ich Landstrom. Also das heißt, dass mein Bus halt angeschlossen sein muss an so ein normales Stromnetz. Aber was total cool ist, so ein Wechselrichter. Das ist halt so ein Teil, das den Strom umwandelt, dass ich ihn für das Laden meines Laptops verwenden kann. Und das stecke ich einfach in meinen Zigarettenanzünder. Ich habe hinten im Auto auch noch einen. Und der wechselt mir quasi den Strom. Und und das ist halt total praktisch, weil ich so meinen Laptop laden kann. Aber es ist relativ laut. Also vielleicht liegt es auch an meinem Modell, dass die Lüftung, die hört man halt gut. Ich meine, ich könnte jetzt dann keinen Podcast damit aufzeichnen, schätze ich, weil das halt ständig so ein Hintergrundgeräusch wäre.
Wäre so eine Hintergrundmelodie, die vielleicht nicht ganz
sehr
so
schön angenehm ist. Nee, genau. Und aber es ist total praktisch. Also das funktioniert super gut. Ja. Und ich mache das dann, also...
Da kannst du ja auch mal unter dem Fahren deine Geräte laden. Ne?
Ja, so machen.
Unter dem halt
Fahren
oder
mit Sonne,
wenn du fährst.
Solar. Das ist wirklich super. Das kann
da kannst du ja in dem Moment wenig tippen und vielleicht auch keine so super intensiven Gespräche am Telefon führen. Dann kann man das eigentlich so super nutzen, um das Zeug aufzuladen.
Ja.
Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, du bist viel auch in deinem Van und arbeitest von da aus. Mhm. Was machst du denn, dass dir da nicht die Decke auf den Kopf fällt? Stichwort Van-Collar.
Ja, also bei mir kommt dann noch dazu, dass ich halt eigentlich immer allein unterwegs bin. Also mit Hund. Der Hund, also der Ralfi, das ist natürlich super, dass er dabei ist, weil wir uns halt gut verstehen und weil bekanntlich so ein Hund ja, es ist ja wirklich ein halber Mensch, sagen wir mal. Also wir haben eine gute Zeit zusammen. Das ist halt auch so, wenn wir dann im Bett zusammen liegen, dass wir uns gegenseitig wärmen. Also dass er sich mit seinem Rücken an mich schmiegt, das ist total süß und wir wärmen uns gegenseitig. Das funktioniert toll. Also ich habe jetzt schon bei Minusgraden im Bus geschlafen und das ist total witzig.
Genau. Der Hund war wahrscheinlich auch froh, dass er nicht allein in irgendeiner Hütte draußen liegen musste.
Genau, ja, das auf jeden Fall. Also mit Hund ist es schon ganz cool. Ansonsten, also Van-Collar kann ich mir zu zweit schon nochmal krasser vorstellen, weil man ja einfach alles teilt. Also wenn man halt dann möglicherweise zusammen arbeitet, zusammen eben in einem Bett schläft, zusammen kocht, alles auf kleinstem Raum, das kann, glaube ich, schon ziemlich an die Nerven gehen. Das muss man schon gut abhaben können. Das sollte man auch testen, bevor man sich irgendwie für einen Van-Life irgendwie entscheidet. Also vielleicht mal einen Bus ausleihen und gucken, ist es was für mich überhaupt? Weil ich meine, wenn man so auf Insta schaut, Das wird ja schon immer alles in den schönsten Farben dargestellt, aber ja. Ich glaube, da gibt es schon richtig viel Zoff auch, weil
ja, ist ich ja glaube, dreckige Socken, die nerven überall, also dreckige Socken vom anderen. Ja. Und wenn es auf einem kleinen Raum ist, dann nervt das natürlich noch viel mehr, als wenn es jetzt in der Wohnung ist, wo man das im anderen Zimmer hat. Ne? Also das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied.
Aber was cool ist am Bus, ist eben, dass man eigentlich viel mehr Ordnung hält, weil alles so seinen Platz hat und es muss auch alles seinen Platz haben. Mhm. Ansonsten wird man wahnsinnig. Also man muss wissen, ich brauche jetzt meine Zahnbürste, die steckt dort und dort. Oder keine Ahnung, wo sind meine Socken, wo ist der Beutel für die schmutzige Wäsche und so. Es muss alles seinen Platz haben. Und dann kommt man sich da schon mal nicht so in die Quere.
Hast du da so quasi auch einen Büroschrank, wo jetzt wirklich nur deine Arbeitsutensilien drin sind?
Ja, ich habe die so also auf zwei Plätze verteilt. Einmal unter meinem Sitz, unter dem, also quasi Rücksitz, da ist so ein Schubkasten, da sind ein paar Sachen drin, zum Beispiel der Wechselrichter steckt da drin und Papier. Und dann habe ich mir noch für meine Sitze, für die Rückseite, habe ich mir noch so Aufhänger gekauft mit so Taschen und da stecken auch noch Sachen drin, also Stifte und ich habe ja auch eine Kamera dabei und so, da kann ich halt noch so kleine Teile verstauen. Was mich zu einem ganz wichtigen Thema bringt, auch Sicherheit. Ich habe mir einen Safe einbauen lassen.
Ins Auto?
Ins Auto, ja. Es ist vielleicht bei Norwegen, hoffentlich, ist es kein so großes Thema, aber jetzt zu Italien und Südfrankreich und was man so hört, kommt es schon zu Einbrüchen und da ist es natürlich nicht schlecht, wenn man seine Ausrüstung, also vor allem die Arbeitsausrüstung, einfach sicher versperrt. Ja. Weil der Safe ist eben mit dem Unterboden vom Auto verschraubt und der ist nicht mobil, also man kann den nicht rausheben.
Okay, aber verschraubt, aber nicht verschweißt. Genau.
Nee, der ist verschraubt.
Also wenn da jemand ganz gewieft ist, könnt ihr auch das Werkzeug mitbringen und den vielleicht rausschrauben. Aber das ist natürlich...
Ich glaube, das ist so ein Zeitding, ja genau. Ja. Und also es hat jetzt mit Mobile Office an sich nichts zu tun, aber was ich halt so erschreckend finde, die Vorstellung, mein Berater da jetzt, der Meister, der Werkstattmeister, wo mein Bus gerade steht, der meinte auch, ja, ich sollte doch mal über so einen Narkosegasanzeiger nachdenken. Also so ein kleines Gerät, was mir anzeigt, wenn jemand Narkosegas in meinen Bus reinpumpt.
Das finde ich auch eine sehr gruselige Vorstellung. Ja. Hört man aber leider das immer passiert. Öfter, dass das passiert. Ja. Auch in Zelte. Wow. Die Leute wenden sowas wohl teilweise auch in Zelten an.
Krass.
Also,
das ist so gruselig. Davor
flüchtet sich das zwar schneller,
ja, stimmt.
Aber es hält sich wohl so lange, dass du auch verschiedene Sachen nun nicht mitkriegst.
Also, ja, das ist auch gruselig. Ganz gruselig. Also da sollte man eben auch mal dran denken. Also Sicherheit ist schon ein wichtiges Thema.
Für heikle Länder ist das vielleicht gut. Und hast du auch Datensicherung dann in der Cloud, apropos Sicherheit, falls dir dein Gerät abschmiert oder feucht wird? Man weiß es ja nie. Ne?
Ja, schon. Also das definitiv. Also ich habe eine Cloud, wo ich das alles hochlade und Bilder sichere ich nochmal auf eine Festplatte.
Ja, aber ich glaube, eine Cloud, was wirklich externes, ist dann natürlich echt schlau. Vor allem, du kannst ja von überall drauf dann wieder zugreifen.
Ja.
Angenommen, dein Laptop schmiert dir ab oder was auch immer, ne? Mhm. Könntest du dir theoretisch ja einen neuen kaufen, und solange du die Zugangsdaten hast und dir das vielleicht auch ein Backup einfach wieder aus der Cloud ziehen.
Ja, genau.
Das ist vielleicht auch, denke ich, nochmal ein ganz guter Tipp für unterwegs Arbeitende. Wie machst du das insgesamt im Winter oder bei schlechtem Wetter? Klar, Lofoten, hast du ja schon gesagt, Co-Living Space. Und sonst, angenommen, du hast 2 Wochen Regen, das kann ja auch in Deutschland mal passieren. Gut, in diesem Sommer mal wieder nicht, aber ist ja durchaus mal möglich. Und irgendwann wird es ja doch mal unbequem. Und man sagt so, jetzt muss ich aber woanders, ich muss aber arbeiten. Checkst du dann bei Freunden ein oder nimmst dir auch mal eine Ferienwohnung, Airbnb?
Also definitiv Airbnb ist auf jeden Fall ein guter Begleiter für mich. Also teilweise aber auch so B&Bs, also wirklich so Bed and Breakfast. Das findet man über booking.com zum Beispiel ziemlich gut. Das ist für mich auch so eine Rechercheplattform.
Die haben ja teilweise auch recht gut WLAN inzwischen sag ich mal, billigere Hotels. Ja. Also kriegt man ja eigentlich fast überall inzwischen.
Genau. Ne? Das ist total schön. Und also Airbnb, jetzt als ich auf Korsika und auf Sardinien war, habe ich das schon ab und zu gemacht, weil witzigerweise mein Hund, der liebt es, in Betten zu schlafen und ab und zu habe ich mir...
praktisch, wenn man Vanlife hat.
Ja, genau. Ab und zu habe ich halt dann auch ihm zuliebe, es klingt verrückt, aber es stimmt sogar, einfach mal eine Nacht in einem Airbnb geschlafen, damit er mal wieder so mehr Komfort hat und halt so mal runterkommt, weil er dann schon teilweise auch nervös ist und Genau. Und dann freut er sich, wenn er sich mal im Bett schlafen legen kann.
Das ist aber eine schöne Ausrede. Ich muss leider ein Zimmer buchen, weil mein Hund so gern in einem Bett schläft. Wie schade. Ja. Und es regnet gerade. Mhm. Naja, ist ja okay. Man muss aber, ja auf seine Mitbewohner Rücksicht nehmen. Genau. Auch der Hund soll ja keinen Van-Collar kriegen, wenn ihr unterwegs seid.
Aber wenn man so richtig intensive Arbeitsphasen hat, ist es schon angenehm, eben sein Büro dann wirklich mal in eine Wohnung zu verlagern. Das merke ich schon.
Ich denke auch, richtig sitzen, Schreibtisch, wo ich mal 3-4 Sachen liegen lassen kann, weil im Bus oder vielleicht auch in einem Coworking-Space bin ich auch gezwungen, das immer wieder ganz schnell wegzuräumen oder ordentlich zu haben oder wegzuschließen. Und so hat man ja doch die Chance, 2,5 Bücher einfach mal aufgeschlagen liegen zu lassen und das einfach... Ja. So definitiv. Zu lassen. Und es kommt auch kein anderer ran und guckt da rein. Ne? Ja. Das ist vielleicht auch mal ganz entspannt, gerade bei so einem intensiven Projekt, wo man sich wirklich voll konzentrieren muss. Ne?
Genau.
Hast du einen Drucker, Scanner, hast du das eigentlich auch mit dabei in deinem Van?
Nee, Scanner nutze ich persönlich gar nicht mehr so richtig. Ich nehme immer mein Telefon. Also,
ja gut, kann man viel abfotografieren und hat dann eben auch...
Ja, wenn man das so ein bisschen nachbearbeitet, sieht das ganz gut aus.
Und wenn du mal was ausdrucken musst, wie machst du das dann, wenn du keinen Drucker dabei hast? Mhm.
Also ausdrucken, da gehe ich dann ganz klassisch einfach in Copyshops. Die gibt es sogar noch.
Ah, die gibt es noch.
Ja. Also oft hat auch so eine Poststelle so einen Drucker, auf den man zugreifen kann. Mhm. Ja. Mhm.
Und dazu bleibt ja mehr wirklich nichts anderes übrig, wenn man ein Formular braucht und das mit Originalunterschrift und muss das einreichen. Ja. Was willst du machen? Also geht ja nicht anders.
Ja, was ich noch, also neulich in einem anderen Podcast mitbekommen habe, es gibt so einen E-Post-Service, da kann man, wenn man mal nicht in Deutschland ist, aber quasi irgendwohin Formulare schicken muss, also was auch immer, gibt es ja mal die Fälle, oder wenn man Rechnungen verschicken muss, dann kann man das über die Post laufen lassen. Man schickt quasi dieser E-Poststelle, schickt man dann seine Dokumente, die drucken das aus, packen das in einen Umschlag und verschicken das. Das fand ich irgendwie auch spannend.
Das ist ja auch abgefahren, weil das ist ja eigentlich dann auch wieder keine Originalunterschrift drauf sozusagen. Ne?
Ja, die ist dann so eingescannt sozusagen. Ja,
aber es ist gut zu wissen, dass es auch so einen Service gibt, weil es gibt ja mal wieder Sachen, wo man eben, es muss halt auch ein Papier her.
Ja, genau. Also vor allem in Deutschland.
Ja, das ist leider immer noch so.
Ja.
Wie würdest du das sagen, wer überhaupt mobil arbeiten kann oder wer es vielleicht besser lassen sollte? Also ich stelle mir vor, wenn es jemand ist, der einen sehr geregelten Tagesablauf braucht, dann ist das vielleicht nichts, eben wegen den Unwägbarkeiten, über die wir uns schon unterhalten haben.
Ja. Ja, das kann man schon so sagen. definitiv. Also das Schöne am mobilen Arbeiten ist ja, dass man sich quasi an seinen Biorhythmus anpassen kann eben. Also dass man weiß, dass man zum Beispiel morgens und abends, so wie ich jetzt zum Beispiel, bin ich halt viel fitter und kann mich besser konzentrieren und dann arbeite ich eben zu den Zeiten und mittendrin gehe ich mit dem Hund spazieren oder putze oder sonst irgendwas. Das ist schon sehr positiv, aber das erfordert eben Selbstdisziplin. Also wenn man weiß, okay, das sind meine guten Zeiten, dann muss man quasi aber auch dann arbeiten. Also und dann muss man aber auch in der Lage sein zu sagen, okay, jetzt ist mal Schluss, jetzt mache ich mal Feierabend. Das ist natürlich auch immer so eine große Herausforderung. Das würde ich bei mir als größte Herausforderung sehen, auch mal Schluss zu machen und auch mal zu sagen, hey, jetzt ist Feierabend oder jetzt nehme ich mir mal eine Pause und jetzt ist mal Wochenende. Das muss man auch lernen. Also gerade als Freelancer muss man sich da sehr, sehr stark selbst disziplinieren. Also man muss wirklich wissen, wo die Grenzen sind, die körperlichen, geistigen, emotionalen, die auch wirklich...
Ja, vor allem in beide Richtungen, wie du sagst. Man muss einen Anfang finden, aber man sollte natürlich auch wieder ein Ende finden. Ne? Würdest du sagen, dass man sich selber so ein Limit setzen soll, so 8 Stunden Arbeit am Tag, mal 10, aber am besten nicht mehr?
Ja, das ist... Also da ich ja meine Tage immer so aufteile... Also ich denke, also man muss ja schauen als Freelancer, man muss ja so viel planen auch. Also bei der eigenen Gehaltsstruktur sozusagen muss man ja quasi auch den Urlaub mit einrechnen zum Beispiel. Also sich quasi freie Zeit schaffen, die dann quasi auch mit eingerechnet ist in den Lohn, den man auch ausschreibt. Entsprechend sollte man eigentlich gar nicht Vollzeit sozusagen arbeiten. Also Vollzeit wirklich an Projekten sitzen, weil man ja auch noch sowas hat wie Akquisezeit und so weiter. Es ist wirklich krass. Also ich denke,
nicht Freizeit,
Akquise,
sondern
sau
die Organisation drumherum.
Genau. Also halt wirklich reine Arbeitszeit, die man in Projekte steckt. Das sollten vielleicht 4 Stunden am Tag sein, wenn überhaupt. Also es ist eher so eine Teilzeitangelegenheit.
Okay. Also würdest du wirklich sagen, die Hälfte der Zeit ist man mit Orga-Akquise beschäftigt und die andere Hälfte der Zeit grob, sagen wir, Texte schreiben.
Also so sortieren. Ungefähr schon. Also wenn man das Organisatorische noch mit reinrechnet, Steuerangelegenheiten sind ja auch nicht zu verachten. Also da geht viel Zeit drauf. Das ist auch ein nerviges Thema, logischerweise.
Apropos so Organisatorisches, bist du noch in Deutschland gemeldet und über Deutschland dann auch krankenversichert?
Ja, ich bin bei der Künstlersozialkasse. Also das ist die KSK.
Ja.
Da können sich halt, also Künstler im weitesten Sinne, auch eben Autoren, Journalisten versichern. Mhm. Und das ist wie so ein Arbeitgeber, der die Hälfte deiner Sozialversicherung zahlt. Mhm. Das ist total toll, finde ich. Man schätzt halt immer, wie viel man halt im Folgejahr verdient. Und dann danach werden die Abgaben berechnet.
Was ist da jetzt genau alles drin? Krankenversicherung ist
genau,
drin?
Genau, Krankenpflege und Rente sogar auch.
Ach, Rente ist auch dabei, noch irgendwelche Arbeitslosengeld natürlich wahrscheinlich eher nicht. Da muss man dann wirklich selber gucken, dass man Rücklagen hat oder dass man sich eben organisiert.
Das kommt auch noch mit dazu. Also ja, definitiv. Also das ist schon gar nicht so ohne, sich das alles zu organisieren. Aber ansonsten, also welche Art von Mensch oder für wen das vielleicht eher nicht geeignet ist, das war ja eigentlich die Ausgangsfrage.
Das sind schon Leute mit extremem Sicherheitsbedürfnis, höre ich schon raus.
Ja, genau, das ist Sicherheitsbedürfnis.
Sagen wir mal, Leute, die lieber eine Stechuhr brauchen, damit sie funktionieren, für die vielleicht auch nicht.
Leute, die nicht mit Druck.
Für wen ist es denn was?
Für wen ist es was? Also für sehr flexible Menschen, flexibel auch was das Denken angeht. Menschen, die sehr gut mit Druck arbeiten können und vielleicht Druck sogar mögen, so wie ich. Also ich mag das sogar, wenn viel nebeneinander läuft und ich so hantieren muss sozusagen.
Okay.
Und so, ja, das mag ich total. Man muss einfach auch gerne alleine sein können. Natürlich, wenn man viel unterwegs ist, viel von unterwegs aus arbeitet und keinen Büroalltag hat, dann fehlt natürlich die soziale Komponente. Klar, wenn man dann mal in so einen Coworking-Space geht, dann hat man das, was sehr schön ist, also zur Abwechslung.
Aber auch nur auf Zeit, ne?
Genau, man muss einfach alleine sein.
Am nächsten Ort hat man wieder andere Leute unter sich oder um sich, ne?
Ja. Aber das ist, also bei mir ist es schon so, dass ich quasi überlegt habe, also wirklich, das war wirklich ein Prozess, was ist das Richtige für mich? Also was ist mein Holz und daraus schnitze ich auch quasi meine Zukunft, meine Arbeitsbedingungen. Also dass es halt wirklich genau das ist, was mir entspricht. Und mir entspricht dieses mobile Arbeiten halt am meisten. Also halt diese große Freiheit, die es einfach ist, also Freiheit, weil man ortsunabhängig ist, Freiheit, weil man quasi Aufträge annehmen oder auch ablehnen kann. Natürlich ist man von vielen Sachen abhängig, aber das sei mal so dahingestellt. Man kann sich thematisch festlegen und man hat keine so krass übergeordnete Instanz, also die ist man selbst. Das ist halt das eine, das Schönste, aber auch das Krasseste, weil man eben sich auch selber reglementieren muss, sehr stark. Und wenn man keine Selbstdisziplin hat, wenn man weiß, dass man gerne mal ausschläft, obwohl wichtige Arbeit ansteht oder so, dann kann es schon schwierig werden. Also man muss sich dem Ganzen krass bewusst sein, dass es immer auch ein Spiel mit dem Feuer ist, dass man auch mal da sitzen kann und nicht wissen kann, wie es im nächsten Monat aussieht, ob die Auftragslage noch genauso ist, wie sie bisher war.
Kann ich Benzin für meinen Van zahlen?
Das wird ein großer Posten sein, jetzt auch in Norwegen.
Das ist mal so. Jetzt habe ich schon ganz, ganz viel gehört, habe auch ein recht gutes Bild, was an schönen Sachen, schwierigen Sachen vielleicht auf einen zukommt. Ganz kurzes Resümee hast du jetzt schon ein bisschen angesprochen oder eine knackige Frage zum Schluss würde ich dir gerne stellen, nämlich Mobile Office, ist das ein Traum oder ein Albtraum?
Also, witzigerweise kann ich das nicht ganz eindeutig beantworten. Es ist irgendwie beides. Es ist wirklich so ein Auf und Ab. Aber größtenteils ist es für mich schon mein Traum, den ich mir wahrgemacht habe. Einfach, dass man die Freiheit hat, zu entscheiden, wo man wann ist und mit wem man wann und wie zusammenarbeitet. Und dass man vor allem auch aus dieser Politik, die in Unternehmen teilweise auch herrscht, also diese ganzen Quereleien und so, dass man da einfach sich rausnehmen kann, weil man eben von außen zuarbeitet. Das ist schon sehr angenehm. Und das reduziert, glaube ich, ziemlich viel Stress. Entsprechend kann ich das nur allen empfehlen, sich mal darauf einzulassen. Aber klar, es gibt viele Unwägbarkeiten und ich muss schon auch sagen.
Ich weiß ja nicht, ob das was ist auf Dauer, ne? Ob man das, ob du das jetzt dein Arbeitsleben lang machen möchtest.
Also wie schon gesagt, es ist wirklich ein Auf und Ab. Aber ich glaube, das steht und fällt damit, wie viel man auch Gutes für sich selber tut. Also wie man sich selber kennt und auch kennenlernt in dem Prozess und wie man dann auch mal anfängt, sich wirklich Pausen zu nehmen, auch mal durchzuatmen und sich ein Wochenende zu nehmen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal so 2 Tage am Stück frei hatte und Urlaub schon gar nicht. Was ist Urlaub? Weil blöderweise als Journalistin und vor allem Reisejournalistin, dann sieht man ja überall Geschichten und denkt, oh mein Gott, hier muss ich recherchieren und hier und hier und hier und dann wird aus dem Urlaub schnell dann doch Arbeit. Also da muss man schon wirklich auf sich selber achten und ja, da ist auch Meditation und Yoga sind da schon auch gute Mittel, da mal runterzukommen und sich wieder sich selbstbewusst zu werden. Also man kann sich da schon echt aus dem Auge verlieren, so ein bisschen.
Aber ich höre raus, du würdest das jederzeit wieder machen und ja, wenn es jetzt nur für Zeit ist, so wie du das jetzt eben machst und...
Also ich würde es, also ich möchte es gerne weitermachen, so lange wie das geht. Und es ist auch wirklich, also man kann sich so schön selber verwirklichen und man kann sich so sein eigenes Berufsleben zusammenzimmern sozusagen. Immer wieder eigene Projekte auch anstoßen. Ich finde es wunderschön. Genau, ich finde es toll. Es ist mein Leben.
Das klingt gut. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Nadine.
Danke an dich.
Ich verlinke natürlich, wie gesagt, deine Homepage auch in die Shownotes. Mhm. Gerne auch die Seite, wo man eben Co-Living Spaces finden kann. Mhm. Und ja, wer jetzt noch mehr hören will oder die Tipps von Nadine nochmal gebündelt in Heft 323 ab dem 7.2. am Kiosk, kann man das ja sehr gerne nachhören. Nadine, vielen Dank und ich freue mich, bald mal wieder von dir zu hören.
Danke an dich, alles Gute.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unser Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.